SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Kiffen für alle. Soll man Cannabis legalisieren? Am Mikrofon Michael Riesel. Ob als Joint, in der Pfeife oder gebacken als Haschkeks. Cannabis ist bei den Deutschen die beliebteste illegale Droge. Schätzungsweise 400 Tonnen werden hierzulande pro Jahr konsumiert. Und das, obwohl es verboten ist, den Stoff zu besitzen, zu verkaufen oder anzubauen. Der Schwarzmarkt blüht, die organisierte Kriminalität verdient Milliarden und die Polizei protestiert. Geht es nach dem Bund deutscher Kriminalbeamter, soll der Konsum von Cannabis in Zukunft straffrei sein. Die FDP setzt sich für die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Volljährige ein, vorerst testweise in Modellprojekten. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über einen entsprechenden Antrag ab. Ist die bisherige repressive Drogenpolitik tatsächlich gescheitert? Brauchen wir einen liberaleren Umgang mit dem Kiffen? Und wie groß wären die gesundheitlichen Risiken? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Meine Gäste, Oliver Huth ist stellvertretender Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter in Nordrhein-Westfalen. Professor Dr. Justus Haukapp, er leitet das Institute for Competition Economics an der Universität Düsseldorf. Und Professor Dr. Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Thomasius, mehr als 1 Million Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig Cannabis. Die Zahl derjenigen, die ab und zu mal einen Joint rauchen, ist noch viel höher. Und das zeigt der aktuelle Drogenbericht der Bundesregierung. Kiffen wird besonders bei Jugendlichen immer beliebter. Was macht Cannabis so attraktiv?
Das sind sehr unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite geht es insbesondere den regelmäßigen Konsumenten darum, ungute Gefühle wie Anspannung, Ärger, Frustration mit Cannabis zu regulieren. Sie nutzen also die Substanz, um mit dem Alltag besser umgehen zu können. Und bei der Mehrheit werden es hedonistische Motive sein, Kommunikation, Spaß haben, mit anderen gesellig beisammen sein, soll durch Substanzen verbessert werden. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben so die enorme Ausbreitung herausgestellt. Es trinken deutlich mehr Menschen Alkohol in Deutschland aus ähnlichen Konsummotiven und der Tabakgebrauch ist auch noch weiter verbreitet.
Aber im Kampf gegen die Droge Cannabis, helfen da Verbote?
Absolut. Wir haben in Deutschland eine ausgesprochen effektive Cannabispolitik, denn der Prävention, der Hilfestellung und der Schadensminimierung wird auch die Angebotsreduzierung an Seite gestellt. Das führt im europäischen Vergleich dazu, es zeigen uns europäische Schülerstudien, dass in Deutschland besonders wenig Cannabis konsumiert wird unter Schülerinnen und Schülern. Und dieses Vier-Säulen-Konzept der bundesdeutschen Cannabispolitik hat sich bewährt. Wir sehen aus Sicht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, dass die regelmäßigen Konsumquoten im europäischen Vergleich so niedrig liegen wie in keinem anderen europäischen Land. 0,4% der Bevölkerung kiffen regelmäßig. Und auf der anderen Seite bekommen wir so viele Cannabisabhängige in Therapie mit der Chance auf ein drogenfreies Leben, wie das auch nirgendwo in Europa passiert. Das ist ein voller Erfolg und wir müssen aufpassen, dass durch etwaige Legalisierungsversuche nicht die Tendenzen entstehen, die wir in europäischen Ländern mit einer liberalen Cannabispolitik beobachten und jüngst auch in den US-amerikanischen Bundesstaaten, die Cannabis legalisiert haben.
Ein voller Erfolg, sagen Sie, Herr Haukapp, aus Ihrer Sicht ist die aktuelle Drogenpolitik, die vor allem auf Verbote und die Androhung von Strafen setzt, komplett gescheitert. Warum?
Ich teile hier in dem Sinne nicht die Einschätzung des Kollegen Thomasius und in der Tat ist es natürlich häufig schwierig, sozusagen die exakten Zahlen eines illegalen Marktes zu ermitteln. Aber gerade aus der Sorge um die Problemkonsumenten halte ich die Politik für gescheitert, weil die Zahlen eben nicht so sind, dass wir einen deutlichen Rückgang des Konsums beobachten.
Was meinst du mit Problemkonsumenten?
Problemkonsumenten sind also diejenigen, die nicht aus hedonistischen Gründen ab und zu konsumieren und damit gut umgehen können in dem Sinne, sondern bei denen Abhängigkeiten bestehen, die therapiebedürftig sind und natürlich insbesondere Jugendliche, bei denen auch die Gesundheitsgefährdung deutlich stärker ausgeprägt ist als bei Rentnern oder anderen Erwachsenen. Das heißt, momentan haben wir also eine Situation, wo Cannabis faktisch verfügbar ist für nahezu jeden, gerade auch im Umfeld von Schulen sehr leicht verfügbar ist. Das weiß ich von meinen eigenen Kindern. Und von daher es nicht so ist, dass die Kinder oder Jugendlichen Probleme hätten, an Cannabis heranzukommen. Gleichwohl kaufen sie das dann von Menschen, denen Jugendschutz völlig egal ist, denen auch Verbraucherschutz im weiteren Sinne, wenn man etwa an die Beimischung von Substanzen denkt, völlig egal sind, wo also der Staat in dem Sinne die Kontrolle verloren hat über das, was tatsächlich konsumiert werden kann. Und das wäre aus meiner Sicht deutlich besser zu regeln, wenn man eben versucht, die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen, indem man reguliert stärker, wer verkaufen darf, an wen und auch die Substanzen viel besser prüfen kann, so wie wir das auf anderen Märkten auch machen. Ich meine, wir haben sicherlich auch in anderen Bereichen, denken wir an den Alkoholkonsum, keine perfekte Kontrolle. Auch da gelingt es unter 16- bzw. 18-Jährigen an Alkohol zu kommen. Dennoch haben wir da kein Netz illegaler Dealer und organisierter Krimineller, die das systematisch betreiben. Das sehen wir nur bei den illegalen Drogen in der Tat und das macht mir eben große Sorgen.
Weder intelligent noch zielführend, Herr Huth, so hat der Vorsitzende Ihres Verbandes André Schulz das Verbot von Cannabis vor kurzem genannt. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist die Einzelmeinung unseres Bundesvorsitzenden. Unser Berufsverband ist halt von Diversität geprägt. Gleichwohl haben wir einen demokratischen Beschluss und der drückt sich wie folgt aus, dass wir uns für eine Entkriminalisierung von Konsumenten einsetzen, aber nach wie vor für die Legalisierung von Cannabis respektive dem Wirkstoff THC.
Aber erstaunlich ist doch, Herr Haukapp hat das schon angesprochen, Cannabis ist in Deutschland verboten und trotzdem kann man das Zeug an jeder Ecke kaufen. Ein Telefonanruf, ein kurzer Abstecher ins Bahnhofsviertel und schon steht da ein Dealer mit der gewünschten Menge Gras. Herr Huth, wie kann das sein?
Ja, das ist so, dass das Angebot nach wie vor attraktiv ist und viele Konsumenten, ich sag mal, auf Cannabis zurückgreifen. Das hat viele Ursachen. Nehmen wir es bei den Jugendlichen, das Thema Schule. Da kann man eine eigene Sendung drüber machen, wie wir mit unseren Schülerinnen und Schülern im Jugendalter umgehen, welchen Stempel wir ihnen aufdrücken, was sonst die Gesellschaft von unseren Jugendlichen verlangt. Und viele von denen können da nicht mithalten, greifen dann halt zur Droge und der Markt ist nach wie vor da und wird auch, sollte man sich für eine Legalisierung entscheiden, was ich nicht sehe, in Zukunft da sein. Ich denke mal, ich selber halte es als Kriminalbeamter für eine Utopie, wenn man glaubt, dass man staatlich Cannabis verteilt oder Stellen zur Verfügung stellt, wo man das dann staatlich reguliert entgegennehmen kann. Wir kennen es aus dem, ich sag mal, legalen Glücksspielmarkt, der ist auch reguliert, trotzdem haben wir illegales Glücksspiel. Wir kennen es aus dem Arzneimittelmarkt, der ist auch reguliert, mit dem Arzneimittelgesetz sogar rechtlich geregelt, mit dem Dispersionsrecht der Apotheker geregelt, aber auch da gibt es einen illegalen Markt. Eine drogenfreie Gesellschaft, das ist auch eine Utopie, wird es nie geben und von da wird es auch neben Cannabis immer andere Produkte geben, die die Gesellschaft benötigt, leider.
Aber Herr Haukapp, warum gelingt es denn nicht, diesen Schwarzmarkt trocken zu legen?
Das hat vielerlei Gründe. Bei Cannabis ist sicherlich in dem Sinne auch speziell, dass es sehr leicht zu erzeugen ist. Das ist anders als bei anderen Drogen. Das muss im Prinzip noch nicht importiert haben. Jeder kennt das Bild von Cem Özdemir. Man kann es selber auf dem Balkon anbauen. Das ist nicht besonders kompliziert. Wir haben auch Nachbarländern, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, in denen das relativ liberal gehandhabt wird, wo also auch der Import nicht besonders schwierig ist in der Tat. Und von daher ist das außerordentlich schwierig, das in den Griff zu bekommen, das Problem.
Herr Tomasius, es entstehen dann Situationen wie im Görlitzer Park, einem Treffpunkt der Berliner Drogenszene mitten in Kreuzberg. Nach Jahren einer Null-Toleranz-Strategie hat die neue rot-rot-grüne Landesregierung vor kurzem eine Regelung eingeführt. Wer mit bis zu 15 Gramm Gras erwischt wird, bleibt straffrei. Und da wird dann jetzt im Park gedealt und gekifft unter den Augen der Polizei. Zeigt der Fall, der Rechtsstaat hat vor dem Problem eigentlich schon längst kapituliert?
Naja, der Fall zeigt, dass wir bei den Ermessensgrenzen der sogenannten geringen Menge in den Bundesländern sehr unterschiedliche Prinzipien entfalten. Das ist ungünstig, weil wir keine einheitliche Ermessensgrenze in Deutschland haben. Ich wäre absolut dafür, dass die Bundesländer die geringe Menge angleichen. 15 Gramm ist eine außerordentliche Menge. Damit kommen die Jugendlichen, die wir stationär wegen einer Cannabisabhängigkeit behandeln müssen, 2 Wochen aus und sind abhängig von der Substanz. Es gibt viele andere Bundesländer, die die geringe Menge deutlich niedriger definieren.
In Nordrhein-Westfalen sind es 10 Gramm, in Baden-Württemberg liegt die Grenze bei 6 Gramm.
Genau, die meisten Bundesländer haben sie bei 6 Gramm und das ist eine geringe Menge, mit der der Durchschnittskonsument, der jeden Tag Cannabis konsumiert, eine Woche auskommt, und 15 Gramm sind ausgesprochen hoch.
Aber Herr Huth, findet durch diese Regelung der geringen Menge nicht quasi eine Legalisierung von Cannabis durch die Hintertür statt?
Ja, da muss man diese Begriffe differenziert auseinanderhalten. Das gelingt leider in der Öffentlichkeit, aber auch in der Fachliteratur nur unzureichend. Was heißt jetzt Legalisierung und Entkriminalisierung? Letztendlich ist es so, dass beim ersten Aufgriff, auch wenn man 15 Gramm in dem einen Bundesland oder 5 Gramm in dem anderen dabei hat, der Staatsanwalt beim ersten Verstoß das Strafverfahren einstellen wird. Beim zweiten, dritten Verstoß sieht das auch dann schon wieder anders aus. Es ist so, dass der Konsument, der so viel dabei hat, dann tatsächlich denkt, ihm würde nichts passieren, der Staat würde nicht durchgreifen. Gleichwohl vergisst er, dass er sein Cannabis ja losgeworden ist. Die Polizei wird es sicherstellen. Und das zeigt schon mal, dass Cannabis, egal welche Menge, nach wie vor inkriminiert ist und dem BTMG unterliegt und nicht in die Hände von Leuten gehört, die sich auf der Straße frei bewegen und somit die Verfügbarkeit dieses gefährlichen Produktes auch noch erhöhen.
Genau, und das ist ja das, was jetzt mittlerweile in den US-amerikanischen Bundesstaaten passiert, die Cannabis legalisiert haben. Dort dürfen Erwachsene ab dem 23. Lebensjahr 28 Gramm Cannabisprodukte erwerben und mit sich herumtragen. Und die Polizei hat das große Problem, dass sie wegen dieser großen Mengen die Händler und die Konsumenten überhaupt gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Und was passiert ist, dass von diesen großen Mengen der Erwachsenen immer wieder an Kinder und Jugendliche durchgereicht wird und die Polizei den Jugendschutz nicht mehr sicherstellen kann, denn diejenigen, die an Kinder und Jugendliche weitergeben, machen sich natürlich auch in den USA strafbar, aber sind eben nicht mehr zu identifizieren und nicht mehr zu sanktionieren. Mit anderen Worten, Legalisierung und Jugendschutz geht nicht, passt nicht zusammen, und das führt in den US-amerikanischen Bundesstaaten dazu, dass die Konsumprävalenzen gerade bei Kindern und Jugendlichen in Colorado in den letzten 2 Jahren um mindestens 1/3 angestiegen sind, dass die cannabisbezogenen Notfallaufnahmen in den Krankenhäusern um 1/3 angestiegen sind, dass leider auch immer mehr schwangere Frauen Cannabis konsumieren, dass die cannabisbezogenen Vergiftungsfälle auch bei den bis 4-jährigen Kindern zugenommen haben, denn wenn Sie solche großen Cannabismengen mit nach Hause nehmen, dann liegen die Produkte möglicherweise überall herum. Die kleinen Kinder nehmen es in den Mund und bekommen schwere Vergiftungserscheinungen. Und zuletzt auch die cannabisbezogenen Verkehrstoten haben in den letzten 2 Jahren in Colorado um etwa 30% zugenommen. Und das ist doch alles andere als freundlich. Das ist schädlich für weite Teile der Gesellschaft.
Herr Haukapp, Sie fordern ein Ende der staatlichen Cannabis-Prohibition hier in Deutschland und eine kontrollierte Freigabe der Droge. Ginge das auf Kosten des Jugendschutzes?
Ich denke nicht so. Wenn Herr Thomasius sagt, der Jugendschutz kann nicht mehr gewährt werden, dann suggeriert das ein bisschen, er würde vorher gewährt. Faktisch ist die Situation, dass er heute auch nicht gewährt wird, weil es einfach verfügbar ist und gerade von Leuten verkauft wird, die überhaupt gar kein Interesse am Jugendschutz haben. Die Zahlen sind immer schwierig, sagen wir mal, zu besorgen in diesen Märkten. Ich kenne auch andere Zahlen als die, die Herr Thomasius zitiert hat. Zum Beispiel, dass der Problemkonsum unter Jugendlichen sogar leicht zurückgegangen wäre in Colorado. Das ist natürlich ein empirisch sehr schwieriges Problem, weil man muss jetzt eine legale Situation mit einer illegalen vergleichen, wo man vorher also ganz schlechte Datenlage hat und jetzt eine relativ gute Datenlage plötzlich bekommt. Von daher ist da eine gewisse Schwierigkeit, sage ich mal, in der Interpretation der Daten. Ich kenne da auch dementsprechend andere. Und das Hauptargument, das ich tatsächlich sehe, ist eben die Hoffnung oder der Optimismus, dass diejenigen, die in einem, es fordert niemand einen liberalisierten Markt, in dem Cannabis in Supermärkten verkauft wird, sondern Cannabis bei lizenzierten Händlern verkauft wird, die entsprechend auch bebußt werden, wenn sie gegen den Jugendschutz und auch den Verbraucherschutz verstoßen, denen man also die Lizenz auch entziehen kann, wenn sie das tun und mit Geldbußen bewährt werden. Das wird das, das hat Herr Huth völlig richtig gesagt, nicht vollständig lösen. Wir werden das Himmelreich auf Erden leider nicht erschaffen können. Aber es wird das Problem deutlich mildern, weil man plötzlich ja viel stärker registrieren kann, wer Cannabis verkauft. Und ähnlich, ich habe es an anderer Stelle mal gesagt, ist es so, mein Weinhändler, der hält sich, also die meisten Weinhändler, die ich kenne, halten sich an Jugendschutzgesetze, auch wenn es auch da Ausnahmen gibt, die das möglicherweise nicht tun. Aber im Großen und Ganzen haben die kein Interesse dran, in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen und sich strafbar zu machen. Und so ähnlich könnte das bei Cannabis auch funktionieren.
Ja, dazu würde ich gerne zwei Sätze sagen, weil Sie ja eben meine Daten auch angezweifelt haben, Herr Haukapp. Meine Daten kommen vom Colorado Hospital Association und vom Colorado Department of Transportation. Das sind aus meiner Sicht sehr valide Werte und ebenfalls valide sind die Werte, die wir aus Deutschland vorliegen haben. Die bevölkerungsrepräsentativen Untersuchungen zum Konsumverhalten in Deutschland werden im zweijährlichen Abstand durchgeführt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und vom Institut für Therapieforschung in München. Alles Untersuchungen methodisch absolut sauber über Jahrzehnte wiederholt in Deutschland. Und diese Untersuchungen zeigen uns eben, dass wir beim Alkohol 20% riskante Konsumformen in der Gesamtbevölkerung finden. Vom Tabak sind 7% abhängig. Von Medikamenten sind 5% der Bevölkerung abhängig. Alles legale Substanzen und vom Cannabis, auch das ist bevölkerungsrepräsentativ untersucht, sind in Deutschland ganze 1,2% abhängig. Und wenn wir nur die Gruppe der Minderjährigen uns anschauen, sind abhängig 0,8%. Das weicht um den Faktor 10 von den legalen Substanzen ab. Und das ist auch ein generalpräventiver Effekt des Betäubungsmittelgesetzes und einer hinzukommenden sehr guten cannabispolitischen Prävention und Therapie. Und diese Zahlen, die kann man nicht einfach vom Tisch wischen, wie Sie das so galant versuchen.
Herr Haukapp, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt kurz zurück und fragen noch mal, wie wäre denn so eine kontrollierte Freigabe organisiert? Sie haben schon gesagt, es gäbe da nicht White Widow, Mother's Finest oder andere Hanfsorten gegen Ausweis im Supermarkt.
Nee, also was ich mir vorstelle und was mir auch, wenn überhaupt, realistisch zu sein scheint, ist eine Abgabe oder ein Verkauf in lizenzierten Spezialgeschäften, die typischerweise auch, so würde man sich das wohl vorstellen, nicht andere Dinge dazu parallel verkaufen sollten, also nicht etwa noch Alkohol und, weiß nicht, Lebensmittel oder ähnliche Dinge. Und das Ganze sollte sowohl der Anbau als auch der Handel damit sollte eben sozusagen gegen Lizenz erfolgen, die dann auch dementsprechend entzogen werden kann. Man sollte sicherlich weitere regulative Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Mindestabstand von Schulen, in denen diese Geschäfte sich ansiedeln dürfen. Man kann sich viele andere Maßnahmen vorstellen, wie zum Beispiel die verpflichtenden Bereitstellung von Informationsmaterial, weil niemand möchte ja, dass Prävention und Therapiemöglichkeiten deswegen in irgendeiner Weise reduziert werden. Man kann sich auch vorstellen, dass dementsprechende Warnhinweise versehen werden müssen auf den Produkten oder auch in den Läden, dass sehr deutlich kenntlich gemacht werden muss, dass das zwar legal ist, aber deswegen nicht unschädlich ist, sondern durchaus gesundheitsgefährdend. Ich würde mir auch nicht vorstellen, dass eine Abgabe unter 18 erlaubt werden sollte und das Ganze sollte sicherlich auch besteuert werden, damit das nicht zu günstig wird, sich das Ganze zu besorgen.
Darf ich dazu auch etwas sagen? Wir haben 2%iges THC in den 70er Jahren auf dem Markt gehabt in Deutschland. Mittlerweile beinhalten die THC-Produkte etwa 12% THC. Das heißt, der Stoff ist sehr viel giftiger geworden und trifft nicht mehr auf ein einigermaßen entwickeltes Studentenhirn wie in den 70er Jahren, sondern auf ein pubertäres Hirn von 12-, 13-, 14-Jährigen, denn das Einstiegsalter in den Cannabiskonsum ist leider auch in Deutschland in den vergangenen Jahren signifikant abgesenkt. Und das führt dazu, dass Cannabis bei jungen Menschen Abhängigkeitsphänomene erzeugt, dass Psychosen ausgelöst werden, dass die altersgerechte Entwicklung ausgebremst wird, dass Schul- und Ausbildungsabbruch eintreten, Motivationsstörungen, soziale Desintegrationsprozesse. Also ich will sagen, durch die Erhöhung der THC-Gehalte in den Produkten ist die Substanz auch sehr viel gesundheitsschädlicher geworden als in den 70er Jahren. Und was jetzt in Colorado passiert, in den Drugstores, ist, dass die THC-Gehalte immer weiter erhöht werden, denn die erwachsenen Konsumenten möchten das gerne. Sie bekommen Haschischölprodukte mit 50% THC-Gehalt in Colorado ausgehändigt. Diese Substanzen werden an die Kinder und Jugendlichen weitergereicht und führen hier zu fatalen Hirnentwicklungsstörungen. Das ist der Prozess, der durch den freien Cannabis-Abgabemarkt ausgelöst wird.
Mich stören auch an der Diskussion mit der, ich sag mal, staatlichen Ausgabe 3-4 Dinge, die einfach nicht mit unserer Realität zusammenpassen, wo wir eigentlich noch viel mehr forschen müssten, bevor wir diesen Freibrief erteilen. Das erste ist, die organisierte Kriminalität wird nicht anfangen, Schafe zu züchten, wenn wir Cannabis öffentlich verkaufen. Das bedeutet, sie wird in den Markt einsteigen und mit dem Staat konkurrieren und billigere Produkte anbieten, die genau das auch beinhalten, was Herr Dr. Professor Thomasius gesagt hat. Die werden nämlich wirkungsvoller werden. Das ist kein Problem. Es macht am Ende des Tages die Masse.
Das heißt, es wird ein Wettkampf um den härtesten Stoff geben.
Selbstverständlich. Es ist schon immer so gewesen. Und wie gesagt, die organisierte Kriminalität wird nicht die weiße Fahne hissen und sagen, das war's jetzt. Wir sehen das in vielerlei Bereichen. In den Niederlanden, da gibt es Coffeeshops in Venlo, da hat es großartige Durchsuchungen gegeben. Da gab es im Nachbarhaus, da ist eine Höchstmenge von Joints, die bevorratet werden, gesetzlich vorgeschrieben. Und im Nachbarhaus gab es eine Massenproduktion, die industriellen Standard hatte. Wir haben mittlerweile den Import von Cannabisprodukten aus Amerika nach Europa, weil der Markt übersättigt ist. Da kriegen wir 60-70%iges THC. Da werden die Pflanzenblätter besonders behandelt. Das nennt man Pollinieren. Auf den Pflanzen sind kleine Zystolytenhaare, die werden abgespalten mit verschiedenen Prozessen. Das ist ein bräunliches Pulver, was hier im Internet verkauft wird. Da sind 60% THC drin. Alles nur, weil wir da drüben eine Massenproduktion haben und, ich sag mal, viele auf den Markt drängen und versuchen, dort Geld zu machen. Und den illegalen Handel wird es immer geben. Punkt 2, das fasse ich sehr kurz, der Gesetzesentwurf, der uns von den Grünen in der letzten Legislaturperiode vorgelegt worden ist, spricht beispielsweise hier auch von einer Möglichkeit, 30 Gramm Cannabis ständig bevorratet zu haben. Das sind auf den Tag umgerechnet, wenn man jetzt, ich sag mal, die Konsumeinheiten berechnet, wie das der Bundesgerichtshof macht, 9 Konsumvorgänge pro Tag. Das wäre ungefähr so, als würde jeder von uns das abnicken, dass jemand 9 kleine Schnäpschen jeden Tag zu sich nimmt. Das sind auch Rahmenwerte. Da wird einfach gesagt, wir nehmen 30 Gramm, weil es gibt ja 30 Tage im Monat. Es ist alles so unausgegoren, nicht richtig durchdacht. Auch der Jugendschutz selber, selbst wenn über 18-Jährige dort in den Läden was kaufen können, ist es ungefähr so, so stelle ich mir das zumindest vor, müsste das so ausgehändigt werden wie Substitute im Bereich der Heroinbehandlung. Das bedeutet ein kindersicherer Verschluss in einem Gebinde. Das Gebinde muss entsprechend deklariert sein. Es müssen Erlaubnisscheine her und der dieses Gebinde bekommt mit dem THC, der muss es zu Hause auch so aufbewahren, dass kein anderer dran kann und auch sicher so konsumieren, dass kein anderer dran kann. Und das ist ja eigentlich das, was Cannabiskonsumenten nicht wollen. Sie wollen in der Gruppe hedonistisch konsumieren. Das hat der Professor Thomasius ja auch richtigerweise beschrieben. Das deckt sich zumindest mit meiner kriminalistischen Erfahrung. Alles Dinge, auf die kein Gesetzentwurf eingeht, wofür es keine Antworten gibt. Und solange es keine Antworten gibt, nicht geforscht wird, kann man dem auch eigentlich so nicht zustimmen.
Herr Haukapp, haben Sie Antworten?
Ich meine, Sie haben am Anfang den Entwurf der FDP angesprochen. Der sieht ja nun genau das vor. Forschen kann man natürlich nur, wenn man auch Modellprojekte hat, die wissenschaftlich begleitet werden. Wenn man das nicht hat, dann kann man diese sozusagen Maßnahmen nicht sinnvoll erforschen tatsächlich. Also von daher wäre das schon mal ein Schritt, um mehr Klarheit in manchen Bereichen zumindest zu haben. Gleichwohl müssen wir auch immer überlegen, Thomasius hat es ja völlig zutreffend geschrieben, der THC-Gehalt, der ist jetzt auch in einem illegalen Markt nach oben gegangen in den letzten Jahren. Diese Entwicklung haben wir nicht verhindern können durch die Prohibition und die werden wir jetzt auch nicht verhindern, wenn wir die, sag mal, technischen Möglichkeiten, die da sind, weiter ausgereizt werden von den kommerziellen Händlern, die das heute eben illegal betreiben. Ich teile auch die Meinung durchaus, dass die organisierte Kriminalität natürlich nicht komplett verschwinden wird. Das wäre illusorisch. Gleichwohl ist es so, dass viele derjenigen, insbesondere der Dealer sozusagen am Ende der Food Chain, um das mal so zu sagen, das sind Leute, die haben relativ geringe Opportunitätskosten im Leben, die haben nicht viel zu verlieren, um das mal so plastisch zu sagen. Denen müsste man natürlich andere Angebote machen. Das sind nicht per se Leute, die Interesse haben, kriminell zu sein. Die machen das sozusagen, weil sich nicht so richtig eine andere Gelegenheit vielleicht für sie bietet, was Sinnvolles zu tun. Man sieht natürlich auch aus anderen Erfahrungen mit der Prohibition, man wird den Markt zwar nicht völlig austrocknen können, das ist völlig richtig sozusagen, aber man kann zumindest schon mal einen nicht kleinen Teil abschöpfen dieses Marktes. Und von daher, auch wenn die Kriminalität nicht verschwinden wird, so wird das doch ein geringeres Ausmaß annehmen. Natürlich ist die Mafia in Chicago auch nicht verschwunden, die gibt es noch sozusagen, aber sie ist nicht mehr im Alkoholbusiness unterwegs.
Wohl, da muss man schon sagen, da muss ich kurz widersprechen, wenn ich das darf, also den Kriminellen an sich, der in diesem gewinnorientierten Milieu unterwegs ist, also gerade die Rauschgiftkriminalität oder auch die Alkoholkriminalität, das ist gleichwohl noch ein Thema. Ich habe zig Verfahren geführt gegen die russisch-eurasische Kriminalität, die schmuggeln Wodka, der nicht versteuert ist, und da sind Klamotten in der Flasche, wenn sie das so trinken und in der Diskothek ausschenken, da haben sie entsprechende Folgen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Also es ist grundsätzlich so, wir haben damit Leuten zu tun, die sind opportunistisch, immer nach Gewinnstreben ausgerichtet, die wollen so wenig wie möglich investieren an körperlicher Leistung und intellektueller Leistung und viel dafür bekommen. Das sind für mich Erziehungsfragen, die da wirken. Wenn Sie sich das angucken, auch Jugendliche, Heranwachsende, auch Erwachsene, die entscheiden sich bewusst und gewollt für das Handlungsfeld Dealen mit Rauschgift, weil das so gewinnorientiert ist. Und wenn Sie die Telefone von denen abhören und die unterhalten sich mal mit anderen Leuten, dann sagen die immer, nee, ans Band stelle ich mich nicht. Ich habe zwar nur den und den Schulabschluss, das mache ich nicht, ich mache was anderes. Auf die Angebote, die bekommen sollen, bin ich tatsächlich gespannt.
Herr Tomasius, aber trotzdem gibt es ja einige Vorteile, die für die kontrollierte Abgabe ins Feld geführt werden. Cannabiskonsumenten, die ihren Feierabend-Joint rauchen dürfen, ohne sich als Kriminelle fühlen zu müssen. Polizisten, die nicht mehr jeden mit ein paar Gramm Gras kontrollieren müssen, sondern die Hintermänner im Drogengeschäft verfolgen können. Und der Staat, der durch die Cannabissteuer auch noch zusätzlich Geld einnehmen würde.
Ich bin ja sicher nicht derjenige, der Kinder und Jugendliche kriminalisieren möchte, sondern ich bin Hamburger, ich bin Norddeutscher und ich denke, wir fahren hier ein sehr gutes Prinzip, nämlich die kleinen, geringen Mengen führen nicht zu Ermittlungsverfahren, führen nicht zu Strafverfahren. Auf der anderen Seite haben wir mit dem Betäubungsmittelgesetz aber die Möglichkeit, die Händlerstrukturen einzudämmen. Und das scheint mir vor allen Dingen aus Sicht des Klinikers auch besonders wichtig, denn ich muss schon noch mal darauf hinweisen, dass Cannabis den Stellenwert der Opiate vor 30 Jahren bei Kindern und Jugendlichen übernommen hat. Ich komme noch aus einer Zeit, wo ich die Babyfixer, Christiane F., Kinder vom Bahnhof Zoo, kennengelernt habe, die wir jetzt so gut wie überhaupt gar nicht mehr sehen. Dafür aber eben cannabisabhängige Jugendliche, die sich nicht mehr mit Opiaten die Rauschzustände herstellen, sondern mit den Cannabisprodukten. Und da sind dann die hohen THC-Gehalte schon sehr erwünscht. Und die sind nicht etwa insbesondere im illegalen Markt entstanden, sondern die entstehen in den Cannabis-Stores in US-amerikanischen Bundesstaaten durch freie Abgabe. Die entstehen in den Niederlanden, in den Cannabis-Shops. Und das ist besorgniserregend, weil dieses hohe THC-haltige Produkt macht sehr rasch abhängig. Und in Deutschland ist es in der gesamten Suchthilfebereich illegale Drogen so, dass die Cannabiskonsumenten mittlerweile die größte Nachfragepopulation sind. Zeitgleich sind die Opiatkonsumenten immer weiter zurückgegangen. Und da müssen wir wirklich sorgsam aufpassen, dass diese Population, die jetzt schon sehr große Population der hilfebedürftigen Cannabiskonsumenten, nicht größer wird. Und wir müssen alle präventiven und therapeutischen Maßnahmen intensivieren und das mit einer gebührenden Ehrlichkeit. Ich halte überhaupt nichts davon, ähnlich vorzugehen wie bei den legalen Drogen Alkohol und Tabak. Und über die Steuer, die hier erzielt wird, dann Therapie zu refinanzieren. finanzieren. Das ist ein Prinzip, das ja sowieso auch für die legalen Substanzen nur zu Bruchteilen in Deutschland gelingt. Und das sollten wir nicht durch steuerliche Einnahmen der Cannabisabgabe noch vergrößern.
Also über die Wirksamkeit von steuerlichen Maßnahmen, da mag man streiten können, aber wenn man sieht, wie insbesondere der Tabakkonsum in Deutschland doch eingedämmt worden ist in den letzten Jahren durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen, sicherlich nicht nur durch die Steuererhöhung, sondern durch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, das Verbannen aus Kneipen, öffentlichen Gebäuden etc., dann würde ich nicht sagen, dass diese Politik völlig wirkungslos
ist. Aber Herr Haukapp, das ist doch gelungen durch eine Penalisierung in erster Linie. Rauchen ist uncool. Dieses Prinzip haben wir in weite Kreise der Bevölkerung mit unseren Präventionsbotschaften hineingetragen. Die Steuer und die gesetzlichen Bestimmungen haben da sicher auch einen entscheidenden Niederschlag gefunden. Aber in erster Linie das Prinzip Rauchen ist uncool. Und das ist das, was die Prävention leisten muss. Das muss auf Cannabis übertragen werden. Wir brauchen in der Gesellschaft kein Cannabis, um es uns gut gehen zu lassen. Vor allen Dingen nicht im Kindes- und Jugendalter. Wir müssen Offerten an Kinder und Jugendliche machen, ihr Leben sozialkompetent und mit viel Freude ohne Rauschmittel gestalten zu können.
Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Keiner möchte ja, wie der Titel suggerieren würde, Kiffen für alle, dass jetzt möglichst alle tatsächlich anfangen zu kiffen und dass es propagiert würde, Substanzen zuzuführen, die nicht gesundheitsförderlich sind, um das mal vorsichtig nur auszudrücken. Natürlich würde man sagen, das sollte man dementsprechend, man könnte sagen, eine tabakähnliche Politik auch bei Cannabis verfolgen. Bei Tabak ist es im Wesentlichen im legalen Markt gelungen, auch wenn es da ähnlich wie bei den russischen Wodka-Schmugglern natürlich auch Tabakschmuggler gibt. Also auch da kriegen die organisierte Kriminalität nicht völlig weg. Das wird nicht gelingen. Aber ich teile auch das, was Herr Huth gesagt hat, eine Gesellschaft ohne jegliche Suchtprobleme und ohne jegliche, sag mal, Ausprobieren von Dingen bei Jugendlichen, die sie besser nicht ausprobieren sollten, die können wir uns wünschen, aber die werden wir nicht in der Realität bekommen. Und dann ist es am besten, aus meiner Sicht, das möglichst so zu machen, dass man das möglichst gut kontrollieren tatsächlich. Im Zweifelsfall, sag ich mal so, ist es mir lieber, ein 18-Jähriger gibt ein kontrolliertes Cannabisprodukt an einen Minderjährigen weiter, als ein Dealer verkauft ihm das Ganze, sodass ich die Inhaltsstoffe überhaupt nicht kenne letztendlich und der auch eigentlich gar nicht so richtig zu sanktionieren ist, weil der ohnehin kaum was zu verlieren hat.
Herr Haukapp, Ihr pädagogischer Ansatz wird nicht funktionieren. Sie senden Doppelbotschaften aus. Auf der einen Seite legalisieren Sie, machen Läden auf, die die THC-Gehalte erhöhen. Auf der anderen Seite wollen Sie das Signal absetzen, für Kinder und Jugendliche geht das nicht. Das ist erstens unglaubwürdig, das ist zweitens nicht authentisch und das wird drittens nicht den Effekt haben, den wir in der Prävention beim Tabakrauchen erzielt haben, nämlich eine gesamtgesellschaftliche Penalisierung mit der Einstellung, dieses Produkt ist gefährlich und dieses Produkt sollte besser nicht sein. Sie machen Peitsche und Zügel zur gleichen Zeit. Das ist paradox.
Also ich unterstelle Ihnen ja gute Ansichten, aber ich würde das auch für mich in Anspruch nehmen. Hier geht es nicht darum, die Gesellschaft schlechter zu machen in irgendeiner Weise, aus welchen Motiven auch immer, zu sagen, Cannabis zu erlauben, damit wir hier im Elend versinken. Sondern es geht mir gerade eigentlich darum, um ganz ähnliche Dinge wie Ihnen, nämlich den Problemkonsumenten insbesondere zu einer, sagen wir mal, Verbesserung des Zustandes zu erreichen.
Das, indem er noch mehr kifft?
Ja, die Frage ist ja auch des Materials.
Die sollen ja nicht noch mehr kiffen als heute. Heute ist das hier faktisch keine Begrenzung. Es wird immer so getan, als wenn das heute ein Problem wäre, für die das zu besorgen. Das ist aber nicht so. Das ist faktisch überall erhältlich einfach.
Das ist auch richtig, dass überall erhältlich ist. Mir ist in dieser entscheidenden Frage, also wenn man diesen Menschen, die problemhaft konsumieren, helfen will und man würde jetzt sagen, bieten ein Produkt an, was irgendwie reiner ist. Also einmal muss man sagen, dass wir haben tatsächlich auf dem Cannabismarkt wirklich ein Problem. Es ist eine biogene Droge. Da fragt man sich natürlich, wie kann die denn irgendwie manipuliert werden, dass
das
da Schäden entstehen.
Biogen.
Ja, kann ich gerne machen. Biogen ist also eine Droge im Gegensatz zum Beispiel zum Kokain. Das ist eine halbbiogene Droge. Nehmen wir mal Amphetamin. Das ist dies rein synthetisch hergestellt mit Chemikalien. Und Cannabis ist ein Bioprodukt. Aber gleichwohl wird das tatsächlich so in den Plantagen derzeit behandelt, dass wir enorme Folgen haben. Wir finden zum Beispiel in den Blüten von Cannabis, das ist eigentlich das, worauf sich die Konsumenten stürzen beim Konsum, weniger die Stängel, die schon gar nicht, die sind nicht konsumfähig. Die Blattware ist auch unzureichend, die Blüten sind das Entscheidende für den Konsumenten, die haben am meisten THC und auch andere Inhaltsstoffe, die aromatisch sein sollen. Problem ist, dort finden wir tatsächlich Düngemittel drauf, die werden nämlich schwerer gemacht, indem auf die Blüten Düngemittel aufgetragen wird, ganz dünnes, feines Pulver, dadurch wird die Blüte schwerer, man kann sie besser verkaufen, aber das ist natürlich super gesundheitsschädlich, wenn man das raucht. Das stimmt, da ist also ein Problem. Aber wenn wir jetzt Cannabis anbieten, wo wir das verhindern, dass illegale Dealer Blüten schwerer machen, als sie eigentlich sind, indem sie dort Feinstaub drauf aufbringen, der besonders gesundheitsschädlich ist, dann geht das eigentlich an dem Impetus der Konsumenten vorbei. Wir sehen den Markt der neuen psychoaktiven Substanzen, dort finden wir THC, ja. Herr Professor Thomasius kann das medizinisch bestätigen, ja. Die wirken hundertfach stärker als das THC, was auf dem illegalen Markt zu haben ist. Das war teilweise ein legaler Markt, weil der Bundesgesetzgeber mit der Novellierung der Normen nicht nachgekommen ist, weil jeder neue Stoff mit minimalen chemischen Veränderungen verboten werden musste. Der Konsument möchte, auch die jugendlichen Konsumenten möchten potentes Cannabis haben. Das zeigt dieser Markt. Das zeigt auch das Thema Alkopops. Da gibt sich keiner damit zufrieden, dass der Staat ein THC-Gemisch anbietet in einer Spannbreite von A nach B. Also ich sag mal verdünntes Bier, das ist nicht das, was der Konsument will. Der möchte ja hohes Potenzial haben und das merkt man auch am Konsumvorgang. Wenn früher der Joint gekreist ist, ist es bei Jugendlichen heute die sogenannte, im Umgangssprach genannte Hukakawum, ungebaute Colaflaschen, die dazu führen mit einem Vakuumeffekt, dass man sich einen Joint innerhalb von 2 Millisekunden ins Gehirn drücken kann. Das war früher auch anders. Das geht also an der Perspektive des Konsumenten nach meiner kriminalistischen Erfahrung deutlich vorbei. Deswegen wird es nicht fruchten, ein Produkt anzubieten, was irgendwie rein ist. Das ist nicht das, was der Konsument will.
Aber Herr Thomasius, lass uns noch mal kurz auf den Jugendschutz zurückkommen. Wäre ein Effekt einer Freigabe von Cannabis nicht auch, dass man die Droge aus der Illegalität herausholt und sie damit für Jugendliche weniger interessant, weniger attraktiv ist, weil was verboten ist, das ist für Jugendliche attraktiv?
Ja, dieses Prinzip, das gilt für die ersten Joints, mal ausprobieren, wie das so bekommt und welche Effekte es hervorruft. Aber das macht nicht die Masse der Konsumenten, der regelmäßigen Konsumenten und erst recht nicht der riskant Konsumierenden und Abhängigen aus. Und ich meine, wir sollten auf der einen Seite schon darauf achten, dass eine bisher illegale Droge durch die Legalisierung nicht Konsumausmaße erfährt wie alle legalen psychotropen Substanzen, die bei uns so erhältlich sind. Wir haben mit dem Alkohol, mit dem Tabak, mit den Medikamenten wirklich hinreichend Suchtprobleme und brauchen da keine weitere Problemsubstanz. Und wir sollten auf der anderen Seite aber auch nicht einigermaßen signifikante Teile der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kriminalisieren. Und deshalb meine ich, dass es wahrscheinlich ganz gut wäre, nicht das Prinzip der Legalisierung, sondern der Entkriminalisierung zu fahren, ähnlich wie es Australien praktiziert, dass also die Jugendlichen, bei denen eine sehr geringe Menge aufgegriffen wird und auch die Erwachsenen nicht kriminalisiert werden, aber wir gleichwohl diese Substanz im Betäubungsmittelgesetz behalten.
Um das mal aus der kriminalpolizeilichen Praxis vielleicht kurz zu beleuchten, was Entkriminalisierung für uns heißen könnte. Das bedeutet, dass die Substanz weiterhin verboten ist und wenn die Polizei oder andere Ordnungsbehörden jemanden mit dieser Substanz antreffen, die auch sicherstellt, die Frage ist dann, wie wird mit dem Konsumenten oder dem Besitzer dieser verbotenen Substanz weiter umgegangen? Der wird in diesen Ländern, wie zum Beispiel auch Portugal, eben nicht dem Staatsanwalt vorgestellt, der dann entscheidet, ob hier eine Geldstrafe zielführend ist, sondern in ein Hilfesystem überführt, wie wir das derzeit schon bei Jugendlichen auch machen. Hier Stichwort FRED, Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten. Das halte ich für durchaus vielversprechender. Das hat zwei Gründe. Sie müssen von der Utopie wegkommen, dass ein Staatsanwalt in seiner ganzen beruflichen Karriere jemals überhaupt Cannabis gesehen hat. Das ist gar nicht Gegenstand der juristischen Ausbildung, also die reine Kriminalistik fehlt in der juristischen Ausbildung komplett. Das zweite ist, dass auch die Kriminalbeamten in wenigen Bundesländern nur ihren Beruf tatsächlich lernen und studieren können. Den Rest eignen sie sich selber an oder werden als Generalist ausgebildet und müssen dann in Vernehmung mit jugendlichen Heranwachsenden, weil sie zu dem Straftatbestand vernehmen müssen und rechtliches Gehör gewähren müssen, versuchen präventiv wirksam dort argumentativ vorzusprechen. Das ist oft auch nicht Gegenstand unserer Ausbildung, von daher kann es nur defizitär sein. Ich halte es für sinnvoll, diese Person einem Hilfesystem zu überstellen, wo Leute wirklich diese Menschen empfangen, die wirklich von dem Thema immens Ahnung haben. Das können Suchttherapeuten sein, das können Sozialarbeiter sein, vielleicht auch Juristen sein, wie in Portugal vielleicht eine Kommission. Das halte ich für zielführender, als wenn ein Staatsanwalt am Ende, gerade bei problematischem Konsum, wo vielleicht auch eine Abhängigkeit hintersteht, mit einer Geldstrafe droht. Das kann nicht der richtige Weg sein.
Dem kann ich voll beipflichten, sagen, dass die Entkriminalisierung auf jeden Fall schon mal ein Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung ist und dass die Pönalisierung über Geldstrafen Leuten, die eigentlich hilfebedürftig sind, also ein verfehlter pädagogischer Ansatz meistens ist und wenig effektiv. Im Grunde genommen, ich will nicht sagen, muss man Mitleid, aber doch muss man Mitleid mit den Leuten haben und dementsprechend versuchen, denen Hilfestellung zu geben, so wie es gerade von Herrn Huth beschrieben worden ist. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt nach vorne.
Ich möchte mal auf ein Argument zu sprechen kommen, das in der Debatte über die Freigabe von Cannabis immer wieder erwähnt wird, nämlich das Thema Alkohol und Zigaretten. Auch Alkohol ist bekanntlich schädlich für die Gesundheit, manche sagen noch viel gefährlicher als Cannabis. Und deshalb führt die Debatte über die Legalisierung von Hanf immer wieder zu der Frage, warum ist ein Joint verboten, Schnaps aber nicht?
Naja, die Mediziner sind nicht die einzigen, die darüber entscheiden, ob eine Substanz im Betäubungsmittelgesetz landet oder nicht. Das sind weite Kreise unterschiedlicher Wissenschaften, die einen Entscheidungsprozess herbeiführen. Und beim Alkohol hat man sich irgendwann entschieden, dass diese Substanz nicht in das Betäubungsmittelgesetz gehört, obwohl sie sehr gesundheitsschädlich ist. Aus meiner Sicht gehört der Alkohol in das Betäubungsmittelgesetz, aber da wird man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen können. Und ich wiederhole mich, wenn ich sage, wir haben drei riesengroße Problemsubstanzbereiche, den Alkohol, den Tabak, viele suchterzeugende Medikamente und sollten uns schützen, dass eine vierte Substanz legalisiert wird.
Lassen Sie mich noch ergänzen, das hat sicherlich auch kulturhistorische Gründe, das kann man nicht abstreiten. Ja. Alkohol gibt es seit mindestens 2000 Jahren in unserer Gesellschaft und dementsprechend ist es relativ utopisch, das verbieten zu wollen. Die Erfahrungen gerade der Prohibition in den USA waren jetzt auch nicht gerade so glorreich, dass viele Nachahmer auf der Welt gefunden hätte wegen der adversen Konsequenzen. Und man muss sich auch nichts vormachen. Es gibt ein menschliches Bedürfnis bei nicht so wenigen Menschen nach Rauschzuständen, dann und wann. Also nicht täglich. Jetzt hier ist gerade Karneval vorbei, da hat man das gut beobachten können. Viele von denen führen aber ansonsten ein unproblematisches Leben, auch wenn sie sich gesundheitsschädliche Substanzen dann und wann zuführen, tatsächlich, wie eben Alkohol und auch Schnaps. Wenn man das nun verbieten würde, würde man dieses Bedürfnis nach Rausch damit nicht zum Erliegen bringen. Das würde nicht verschwinden. Dann würden die Leute nicht sagen, ach so, dann habe ich jetzt kein Interesse mehr am Bier und Wein und sonstigen Konsum, sondern sie würden das versuchen, auf andere Weise zu befriedigen. Das ist die Lehre der Prohibition.
Aber dieses Messen mit zweierlei Maß in der Drogenpolitik, das Erlauben hier, das Verbieten da, Herr Thomasius, macht sich die staatliche Drogenpolitik damit nicht unglaubwürdig?
Nein, absolut nicht. Wir können, wie gesagt, das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, aber wir können schon darauf aufpassen und achten, dass nicht noch mehr Schädigungspotenzial für die Gesellschaft entsteht. Und zu Herrn Haukapp muss ich sagen, also Rausch mag ja hin und wieder ganz gut und schön sein, aber Gesellschaft sollte in erster Linie doch dazu anregen, dass vor allen Dingen die unter schlechten Bildungschancen groß werden, die schlechte Fürsorgebedingungen schon in frühen Lebensjahren haben, nicht etwa über den Rausch ein gutes Leben führen, sondern über Nachteilsausgleiche bei den schlechten Bildungschancen und den unguten Sozialisationsbedingungen, so dass sie auch Freude haben können, ohne dieses mit Rausch zu assoziieren.
Sie versuchen mir ja jetzt Sachen in den Mund zu legen, ganz geschickt, die ich überhaupt nie gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, Leute, die nicht glücklich sind, sollen sich regelmäßig betrinken. Sondern ich habe gesagt, es gibt ein Bedürfnis sozusagen bei vielen, auch sehr glücklichen Menschen in der Gesellschaft, hin und wieder was zu trinken. Und möglicherweise auch mal zu viel zu trinken.
Ja, aber Sie wollen es ja erweitern auf Cannabis. Und meine große Sorge ist, dass dann Cannabis irgendwann auch nicht mehr ausreicht als legalisierte Substanz, sondern dann auch die Amphetamine kommen und das Kokain kommen. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass Cannabis für für viele Menschen dazu führt, dass die Griffnähe zu den harten illegalen Drogen weiter reduziert wird, weil im Gedächtnis, im Suchtgedächtnis Mechanismen getriggert werden, die nach immer härteren Rauschformen aufrufen, und damit eröffnen sie ein sehr, sehr weites Feld, möglicherweise sogar bis dahingehend, ob nicht alle heute illegalen Drogen freigegeben werden sollen. Und da kann ich nur sagen, so reif ist unsere Gesellschaft nicht. Dieses würde zu massenhaft Schädigungspotenzial beitragen.
Kiffen für alle, soll man Cannabis legalisieren? Das war heute unser Thema im SWR 2 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, bei dem Ökonomen Professor Justus Haukapp von der Universität Düsseldorf und bei Professor Rainer Thomasius, Suchtexperte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.